Regulierung der Nichtkultur oder des Lebens in Europa, der Praktizität, im Vergleich mit der Kultur. Kultur wird dann verstanden als künstlich, konventionell, letztendlich als eine Fiktion. Weil Kultur ist Fiktion. Ist die Fiktion, die über das reale Leben die Praktizität herrscht. Und das Reale ist besser, nicht wahr, als das Fiktive. Und sozusagen das Lebendige ist besser als das Tote und Gesunde ist besser als der Kranke. Das heißt, dieser Kulturkauf und die Kulturkritik erzeugt einen Überschuss an Kampf gegen die Kultur. Und dieser Überschuss wird dadurch erzeugt, dass diese normative Setzung und dieser normative Unterschied zwischen Kultur und Unkultur zurückkehrt, wiederkehrt, als ein faktischer, der sozusagen real erklärt und bekämpft werden muss. Sondern sozusagen der erste Schritt der Kritik nicht eliminiert, deswegen braucht man sozusagen den zweiten Schritt. Und dieser zweite Schritt ist verheerend. Warum verheerend? Weil diese Figur der Privilegierung der Unkultur über Kultur oder des Faktischen über das Normative ist wiederum eine Privilegierung. Ja, man sagt, Leben ist besser als tot zu sein. Oder gesund ist besser als krank zu sein. Warum aber eigentlich? Dazu gibt es ja keinen Grund. Das heißt, nichts im Faktischen, nichts in der Realität sagt uns, dass es besser ist, lebendig zu sein als tot. Und niemand sagt, und nichts im Faktischen sagt uns, dass es besser sein, zum Beispiel spontan, als durch die Konvention gehemmt oder was auch immer. In der Natur als Natur existieren alle diese Zustände parallel. Es gibt sozusagen lebendige Tiere, es gibt auch tote Tiere. Es gibt gesunde Bäume, es gibt kranke Bäume und sind sozusagen alle gleich in der Natur, im Faktischen vorhanden. Zu sagen, das eine ist besser als das andere, bedeutet nichts anderes als eine Norm wieder einzuführen und etwas zu privilegieren, ohne eigentlich eine faktische Berechtigung dafür zu haben. Das heißt, dieser Überschuss an Kulturkampf und Kulturkritik erzeugt eine neue normative Setzung, immer unausreichend. Und zwar eine normative Setzung, die behauptet, dass eine zum Beispiel authentische und begabte Kunst ist besser als nicht authentische und nicht begabte. Man fragt sich eigentlich, warum? Ja, warum zum Beispiel ein Künstler, der authentisch ist und leidenschaftlich begabt ist, besser sein soll als der Künstler, der unbegabt ist? Konventionell und so weiter. Dafür gibt es keinen Grund. Ja, wenn man sozusagen wirklich radikal denken würde oder denken könnte, ja, man kann nicht wirklich radikal denken, dann würde man sagen, ja gut, Kunst ist das, was gefällt. Ja. Und wenn zum Beispiel, faktisch gefällt, ja. Und wenn es zum Beispiel jemand ist und der liebt nur unbegabte Kunst, konventionelle, tote, uninteressant und so weiter, dann ist es okay. Ja. Und es gibt viele, die das tun. Und warum soll man oder darf man behaupten, dass begabt zu sein ist besser als unbegabt zu sein oder innovativ zu sein ist besser als nicht innovativ zu sein? Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Es ist eine Norm, die in unserer Kultur als solche funktioniert, klar. Aber wenn man sagt, ich schaffe alle Normen auf, dann soll ich auch diese Norm abschaffen. Sie lässt sich aber nicht abschaffen. Sie lässt sich nicht abschaffen, weil wenn zum Beispiel jemand kommt, irgendwelcher Appropriationist zum Beispiel, und sagt, aha, aber secondhand, uninspirierte, klischeehafte, postmoderne, unbegabte Kunst, ja, die ist besser als sozusagen begabte Kunst. Das heißt, die Kunst mit modernistischer und realistischer Anspruch, dann ist es wieder um eine Setzung und so geht es weiter. Wir können also uns von einer Setzung, von einer Normativität nicht befreien. Beginnen wir eine Kulturkritik zu üben, werden wir mit einem sehr, sehr interessanten Phänomen konfrontiert. Und dieses Phänomen besteht darin, dass die Kultur beginnt sich plötzlich zu reproduzieren. Und zwar zu reproduzieren, ohne dass wir diesen Reproduktionsprozess überhaupt unterbrechen können. Die Kultur beginnt sich reproduzieren, weil die Norm beginnt sich reproduzieren, sozusagen die normative Präferenzen beginnen sich zu reproduzieren. Was auch immer ich sage, welche Diskurs ich auch immer führe, ich ziehe etwas vor und verwerfe etwas. Ich sage, etwas ist irgendwie in irgendwelchen Sinn besser als etwas anderes. Ich kann nicht anders argumentieren, ich kann mich anders nicht artikulieren. Ich muss es sagen. Ich muss sagen, dass gesund zu sein ist besser als krank zu sein. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, aber die Kunst ist nur Krankheit, ja, dann muss er beweisen, dass krank zu sein ist irgendwie tiefer, interessanter, radikaler, ich weiß nicht, lebensoffenbarender als gesund zu sein. Das heißt, was auch immer man tut und wie auch immer man argumentiert, ohne das zu wollen, reproduziert man oder modifiziert man die Wertungen. Und die Wertungen, Präferenzen und die Normen, die existieren, wie gesagt, im Faktischen nicht. Das heißt, was auch immer man sagt und wie auch immer man versucht zu beweisen, dass das Normative vom Faktischen abgeleitet werden kann, genealogisch, und eine Form oder eine Variante des Faktischen darstellt, man kann auf dieser Ebene nicht bleiben, stattdessen reproduziert man ständig den normativen Diskurs in dieser Beweisführung selbst. Es entsteht also ein Phänomen, das im Grunde Plato schon, wie gesagt, beschrieben hat. Die Idealität, Irrealität, Fiktionalität, Konventionalität wiederholen sich ständig. Auch wenn ich versuche, genauso wie ein Räuber, der versucht, die Leute umzubringen, auszurauben und sozusagen seine Beute sich zu betrinken und seine Beute zu verlieren, also ein ganz und gar unkultivierter Mensch, auch er, um sozusagen das alles zu tun, muss gut sein. Zum Beispiel, er muss gut im Schießen oder im Kämpfen sein. Er muss irgendwie gut sein. Und so muss auch der Diskurs, der sozusagen antikulturelle oder kulturkritische Diskurs, dieser Diskurs, um überzeugend zu sein, um die Kultur überhaupt zu zerstören und zu überwinden, muss irgendwie gut sein. Es muss gut gebaut sein, es muss überzeugend werden, es muss ausformuliert sein und so weiter. Und ist dieser Diskurs gut, trägt dieser Diskurs die Norm in sich immer schon, ein System der Präferenzen und Bewertungen, und reproduziert in sich selbst die Kultur, die er bekämpfen will. Das ist die Tragik jedes kulturkritischen Diskurses und jeder Kulturkritik, kulturkritischen Gäste überhaupt. Man sagt oft, kulturkritische Diskurse werden vereinnahmt. Ja, dass man sozusagen zunächst einmal gegen die Kultur kämpft und dann die Kultur sozusagen siegt und vereinnahmt. Der kulturkritische Diskurs. Das erzeugt den Eindruck, als ob dieser kulturkritische Diskurs an sich fähig war, eine außerkulturelle Position zu erreichen und wurde nachträglich kultiviert oder in das Kulturgedächtnis aufgenommen. Das ist nicht wahr. Jeder kulturkritische Diskurs positioniert sich immer schon in der Kultur, und zwar positioniert sich dadurch, dass dieser Diskurs überzeugend, gut, interessant, gut organisiert, eben gut sein will, in einem Sinne oder anderen. Und will dieser Diskurs gut sein, ist er schon normativ in seiner eigenen Setzung und ist schon ein Teil der Kultur oder produziert die Kultur weiter. Wir sind also konfrontiert mit einer Selbstreproduktion der Kultur, der Idealität oder Irrealität, Fiktionalität der Norm, jenseits allen kritischen Anstrengungen. Das ist etwas, womit Freud versucht umzugehen. Freud war der erste und bis jetzt der einzige, der versucht hat, auf eine mehr oder weniger systematische Weise mit diesem verheerenden Phänomen für jede mögliche Kulturkritik versucht, theoretisch umzugehen und kulturkritische Modelle zu entwickeln, die diese wiederkehrende Idealität jenseits der kritischen Entkräftung dieser Idealität erklären können. Deswegen ist ja auch Freud besonders interessant, weil es schon seit Kant und seit zumindest seit Wittgenstein, darüber haben wir auch gesprochen, in einem anderen Seminar, wissen, dass man die Norm auch denken kann als nicht abgeleitet von irgendwelcher Realität. Das kann, das heißt, man kann die Norm denken als etwas, was überhaupt nicht in der Realität verankert ist. Ist es so, dann kann ein realistischer Diskurs die Norm weder bestätigen noch widerlegen. Wenn ich zum Beispiel sage, dass die Norm überhaupt etwas ist, was von Anfang an irreal ist oder ideal ist, dann ist der Beweis der Tatsache, dass es so etwas wie Zivilisation oder Jenseits oder Metaphysik und so weiter oder Gott nicht existiert. Das alles beweist nicht, dass die Norm nicht existiert. Die Norm wird dadurch nicht entkräftet. Sie wird nicht entkräftet, weil sie in dieser Metaphysik auch nicht verankert wird. Darüber werden wir auch sprechen, dass wir die Normen zumindest seit Kant als von Anfang an irreal, rein ideale denken können. Und das bedeutet auch nicht unterworfen, weder sozusagen ein legitimierender noch ein kritischer Diskurs. Ich möchte aber am Ende eine gewisse Perspektive abzeichnen lassen, wie eigentlich wie man diese Idealität, diese wiederkehrende Idealität entkräften könnte unter Umständen. Zumindest welche Strategie Freud benutzt, um sie zu entkräften. Was sicherlich auffällt, wenn man alle kulturkritischen Diskurse analysiert, ist, dass diese kulturkritischen Diskurse sind die Diskurse, die die Zukunft abschaffen wollen. Die sind sozusagen prinzipiell zukunftsfeindliche Diskurse. Warum ist das so? Weil Zukunft ist für uns irreal, es ist für uns ideal. Es gibt eine Faktizität, an die wir uns halten können, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, dass ich nach diesem Seminar das und jenes tue, zum Beispiel essen gehe mit Peter Sloterdijk, was ich mit ihm verabredet habe, dann muss man ganz klar sehen, das, was ich jetzt gesagt habe, ist ein Sprung über den Tod. Denn ich kann im nächsten Augenblick, und das ist keine irreale, sondern eine reale Möglichkeit, einfach von Schlaganfall oder was auch immer sterben. Und dann wird diese Zukunft eine reine Planung, das heißt irreal. Die Möglichkeit des Todes, des Antlitz des Todes, ist in jedem Augenblick gleich gegeben. Das heißt, jede Planung ist eine ideale Planung, eine irreale Planung. Und jede Planung ist von der Faktizität nicht abzuleiten. Das Faktische ist zukunftsfeindlich. Und das ist der Grund, warum alle kulturtheoretischen Theorien die Theorien der Wiederholung sind, der zyklischen Zeit. Ob es darwinistische Theorie ist, ob es Dialektik ist, ob es Theorie des Klassenkampfs ist, ob es Nietzscheanismus ist. Es sind die Theorien, es sind die Konstruktionen der Wiederkehr der Vergangenheit. Also die Zukunft wird verstanden als Wiederkehr der Vergangenheit. Zum Beispiel jeden Klassenkampf kehrt wieder, Revolutionen wiederholen sich. Im Endeffekt aber, es wiederholt sich am Ende der menschlichen Entwicklung der Zustand vor dem Beginn des Klassenkampfs, das heißt der Kommunismus. Dass sozusagen Nietzscheanismus mit seiner Genealogie der Moral ist die Theorie der Wiederholung des Immergleichen. Das wissen wir von Nietzsche selbst. Das heißt, alle Theorien, die die Kultur abschaffen wollen, die Norm abschaffen wollen, wollen die Zukunft abschaffen, weil die Zukunft ist immer metaphysisch. Zukunft ist strukturell metaphysisch. Wenn die Metaphysik etwas ist, was jenseits des Todes existiert, dann existiert die Zukunft immer jenseits des Todes. Und die einzige Möglichkeit, die Zukunft abzuschaffen, ist die Zukunft durch die Vergangenheit ersetzen. Und das ist nichts anderes, als das, was alle kulturkritischen Theorien tun. Nun, was passiert aber, wenn die Zukunft ständig mit sich die Idealität, die Idealität reproduziert. Was passiert dann? Wie kann man das erklären? Warum, dass die Zukunft ständig die Norm reproduziert? Ich würde so sagen, die Zukunft reproduziert ständig die Norm. Unsere Ausrichtung in die Zukunft zwingt uns immer wieder normativ zu denken. Das heißt nicht, das, was wir tun, von der Fiktivität abzuleiten, sondern von irrealen Vorstellungen, von der Fiktionen und Konventionen, deren Ort eigentlich die Zukunft ist. Wie kann man sozusagen diese Zukunft abschaffen? Sie wissen, dass es besonders in den 60er Jahren eine heftige Bewegung stattgefunden hat gegen die Zukunft, ja, vor allem gegen die Zukunftsplanung und gegen jegliche Norm. Und da hat Solers und Fay haben so eine Mitte 60er Jahre ein Manifest veröffentlicht darüber, dass Solers und Fay haben ein Manifest veröffentlicht, wo stand unter anderem: Die Sprache ist faschistisch. Weil sie eben gemeint haben, dass der Ort Die Wiederholung der Idealität ist die Sprache selbst. Sie haben gemeint, dass der Nachteil aller kulturkritischen Diskurse darin besteht, dass sie Diskurse sind. Man muss sozusagen übergehen zur Aktion direkt, man muss übergehen zu einer körperlichen Geste jenseits, der Diskursivität, und dann wird diese Idealität besiegt. Wir wissen, was daraus geworden ist, auf der Kunstebene Happenings und Performance und so weiter und so fort, also Körperkunst. Und wir wissen ja auch, dass nichts in der Welt ist mehr rituell und konventionell als Happening, Performance und Körperkunst. Denn es ist egal, mit welchen Zeichen ich arbeite. Arbeite ich mit den Zeichen der Sprache oder mit den Zeichen des Körpers? Ich arbeite immer mit den Zeichensystemen, mit Projekten, mit Virtualitäten, mit Fixalitäten, die eben diese Idealität wiederholen. Der intelligenteste Versuch, das zu erklären, also kommt von Freud, und zwar, er stellt sich nicht die Frage, wie die Idealität einmal erzeugt wurde. Also wie alle anderen. Wenn man alle anschaut, ja, wenn man Nietzsche anschaut, Marx anschaut, Hegel anschaut, alle anschaut, sie haben immer gedacht, das Reich der Idealität, der Norm, ist einmal als Kultur entstanden und muss deswegen auch einmalig bekämpft werden und abgeschafft werden. Durch eine Revolution oder Befreiung der blöden Bestie oder so. Das Modell von Freud unterscheidet sich dadurch, dass er zeigt, dass die Idealität sich ständig neu produziert durch die Verdrängung und Trauma. Die Wiederholung der Idealität wurde als Trauma erklärt. Freud hat eine Theorie der verdrängten Traumatisierung entwickelt, die ständig neu eintritt, immer in der Vergangenheit. Und ihre ständige Reproduktion und Wiederholung in der Form der Idealität in der Zukunft erzeugt. Das gab ihm die Möglichkeit, erstens Zukunft als Ideal, als Irreal, als Fiktional zu denken. Und auf der anderen Seite diese Zukunft in der besten kulturkritischen Tradition auf die Vergangenheit der Traumatisierung zurückzuziehen. Und in diesem Sinne hatte sich mein Modell, das in einer sehr intelligenten Art und Weise diese Diskrepanz zwischen Vergangenheit und Zukunft und diese Probleme der Wiederkehr zu regeln versucht. Nämlich, die Struktur der Traumatisierung wird beschrieben als eine duale Struktur in sich selbst. Ein Teil des Inhalts bleibt auf der Ebene des Bewusstseins. Ein Teil des Inhalts geht ins Unbewusste, wird verwendet. Auf diese Weise entsteht eine Dualität, die sich aber zeitlich ganz eindeutig verteilt, nämlich das, was bewusst bleibt, sozusagen wiederholt sich als Idealität. Das, was unbewusst bleibt, wiederholt sich als Ursprung dieser Idealität, aber der Ursprung, der sich selbst nicht zeigt. Auf diese Weise wird sowohl erklärt, warum man sozusagen die Norm abschaffen soll, wie auch, warum man sie nicht abschaffen kann. Etwas, was die anderen Theorien nicht erklären wollten. Die anderen Theorien wollten immer nur erklären, warum man sie abschaffen soll. Aber nie, warum man sie nicht abschaffen kann. Und zwar nicht abschaffen kann in ihrer Faktizität und nicht in ihrer normativen Kraft. Also wenn die Norm ihre normative Kraft verliert, bleibt sie aber als Faktum. Und zwar als Faktum der Fiktion oder Faktum der Idealität oder Faktum der konventionellen Irrealität immer noch bestehen. Und diese sozusagen zweite Ebene der Faktizität zu beschreiben, ist im Grunde die Aufgabe der Theorie. Und das ist auch der Grund, warum sozusagen der Freudianismus ist die Bibel geworden der frustrierten 68. Generation. Weil es ist eine Erklärung, warum eine Revolution funktioniert und gleichzeitig nicht funktioniert, warum sozusagen sich Zukunft von der Vergangenheit unterscheidet, aber gleichzeitig nicht unterscheidet, warum es Idealität immer Ursprung im Faktischen hat, aber trotzdem nicht hat, und so geht es weiter und weiter. Und wie das sozusagen funktioniert, genau funktioniert, wie die Erklärung genau funktioniert, wie die Modelle genau funktionieren, die eben dieses Ziel haben, sozusagen die Faktizität der zweiten Ordnung, sagen wir so, zu thematisieren, eine postrevolutionäre Normativität, ja, sagen wir, eine Normativität nach der Abschaffung der normativen Kraft, der normativen Kraft durch den kulturkritischen Diskurs, wie diese sozusagen zweite Ebene der Faktizität funktioniert, das ist das Thema. Naja, das ist das Thema, das ist das Ende meiner Rede, und diejenigen, die am Kolloquium teilnehmen wollen, werden eingeladen zu bleiben. Und wie gesagt, überlegen Sie sich, ob Sie was machen wollen als Referate. Und es handelt sich eben um Textabschnitte von Freud in erster Linie. Ich möchte aber hinzuziehen einige Texte wie Eros and Civilization, Marcuse, also einige Texte der 68er und später lacanianische Kommentare, oder, also Kommentare aus dem französischen Bereich nach 68er, um diese eben Funktionalisierung des deutschen Diskurses nach 68 zu verdeutlichen. Alle Texte, oder die meisten Texte, vor allem die Texte von Freud, sind sehr einsichtig. Zu lesen. Und deswegen sehe ich ja keine Schwierigkeiten für Referate in dem Sinne.